Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Seit zwei Jahrzehnten stößt der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty immer wieder Debatten über soziale Ungleichheit an und fragt, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat und wie viel Widerspruch zwischen Anspruch und Realität eigentlich eine Gesellschaft aushalten und wann es sie zerreißen kann. Wichtige Fragen also in Krisenzeiten wie diesen. Wer seinen Gedanken folgen will, musste dafür in der Vergangenheit ziemlich dicke Bücher lesen. Nun hat er seine Thesen nochmals in weniger Worten aufgeschrieben. Eine kurze Geschichte der Gleichheit heißt sein Buch, das wir Ihnen heute vorstellen. Außerdem bei Andruck geht es ums Erben. Allerdings nicht von Geld oder Immobilien, sondern von Glaubenssätzen und Verhaltensregeln, die gesellschaftliche Eliten ihrem Nachwuchs lautlos weitergeben und so dafür sorgen, eigene Machtpositionen zu erhalten. Die Soziologin Hannelore Bublitz hat untersucht, wie genau das funktioniert und wieso sozialer Aufstieg daher auch nur begrenzt gelingen kann. Und wir sprechen mit der Journalistin Sarah Peschke über ihr Buch »Wie wir arbeiten wollen und was von der Pandemie bleibt«. Gleich erfahren Sie mehr. Der Franzose Thomas Piketty ist mit zwei Büchern so etwas wie ein Popstar der Wirtschaftswissenschaften geworden. Im Jahr 2013 erschien Das Kapital im 21. Jahrhundert, in dem er Daten präsentierte, die zeigen sollten, dass die Ungleichheit in den industrialisierten Ländern seit etwa 1980 rapide ansteigt. Und 2019 kam Kapital und Ideologie heraus. Darin versucht Piketty zu erklären, warum die Menschen eigentlich Ungleichheit erdulden und stellte dabei sein Projekt eines partizipativen demokratischen Sozialismus vor. Beim ersten Buch mussten sich die Lesenden durch ca. 800, beim zweiten sogar durch 1300 Seiten arbeiten. Für viele Interessierte zu viel des Guten, schreibt Piketty nun in seinem neuen Buch. Und das scheint er sich zu Herzen genommen zu haben, denn es trägt den Titel »Eine kurze Geschichte der Gleichheit« und soll seine Thesen auf 264 Seiten zusammenfassen, seine politische Agenda greifbarer machen. Martin Hubert weiß, ob es überzeugt.
Wie geht man mit seinen Kritikern um, wenn man eine handliche Zusammenfassung seiner Theorie liefern will? Für seine bisherigen Werke hat Thomas Piketty schließlich nicht nur viel Zuspruch erhalten. Seine zentrale These, dass seit Ende des 20. Jahrhunderts die soziale Ungleichheit zunimmt, wurde auch heftig attackiert. Piketty habe Datenquellen selektiv genutzt, behaupten etwa vor allem Ökonomen in den USA. In Wirklichkeit sei die Ungleichheit gar nicht so dramatisch angestiegen. Piketty hat einen, sagen wir, eleganten Weg gewählt, damit umzugehen. Statt direkt auf seine Kritiker zu antworten, vertraut er weiterhin auf seine eigenen Quellen. Er tut aber alles, um den Eindruck zu vermeiden, er sei ein dogmatischer Pessimist und wolle einen gesetzmäßigen Anstieg von Ungleichheit unterstellen. Im Gegenteil, schreibt er, es gäbe historisch gesehen sogar Grund, optimistisch zu sein.
So ungerecht sie scheinen mag, die Welt der beginnenden 2020er Jahre ist egalitärer als die von 1950 oder 1900, die ihrerseits in zahlreichen Hinsichten egalitärer war als die Welt von 1850 oder 1780. Zwischen 1780 und 2020 sind in den meisten Regionen und Gesellschaften der Erde ja in gewisser Weise weltweit Entwicklungen zu verzeichnen, die zu mehr Status, Eigentums-, Einkommens-, Geschlechter- und Rassengleichheit geführt haben.
Piketty gesteht auch zu, dass sozioökonomische Datenreihen generell unvollkommen und immer weiter zu verbessern sind. Dennoch präsentiert er auch in diesem Buch zahlreiche Grafiken und Tabellen zu Vermögens-, Gewinn- und Steuerentwicklung. Nach Piketty zeigen sie, dass der globale Fortschritt der Gleichheit immer nur ein Resultat von Kämpfen ist, die von einem Auf und Ab gekennzeichnet sind. Von glücklichen Zeiten könne gegenwärtig jedenfalls kaum die Rede sein.
Der Anteil der reichsten 1% am Gesamteigentum ist derzeit 2-mal geringer als vor einem Jahrhundert. Aber er bleibt gleichwohl 5-mal höher als der, den die ärmsten 50% halten. Tatsächlich kam die Eigentumsdekonzentration fast ausschließlich den sozialen Gruppen zwischen den reichsten 1% und den ärmsten 50% zugute.
Vom Fortschritt der letzten Jahrhunderte haben nach Piketty vor allem die Mittelschichten profitiert. Die unteren Schichten dagegen stagnieren oder verlieren immer mehr, was aktuelle Armutsberichte belegen. Die Diskrepanz zwischen den Reichsten und den Ärmsten in den westlichen Ländern sei jedenfalls untragbar. Piketty widmet aber auch der globalen Dimension von Ungleichheit breiten Raum. Ausführlich zeichnet er nach, wie Europa und die Vereinigten Staaten über Jahrhunderte hinweg die natürlichen Ressourcen afrikanischer, südamerikanischer und asiatischer Staaten ausbeuteten. Sklavenhandel sowie Militär- und Kolonialherrschaft seien bis heute für ein System internationaler Arbeitsteilung verantwortlich, das den reicheren Ländern nutzt und den Ärmeren schadet. Piketty bringt Reparationszahlungen ins Spiel, um diese historische Schuld des Westens abzutragen, will sich aber nicht auf sie versteifen.
Die Frage ist komplex und wird sich ohne eine gründliche Debatte nicht klären lassen. Um die von Rassismus und Kolonialismus angerichteten Schäden zu beheben, muss auch und vor allem das Wirtschaftssystem auf einer systemischen Grundlage verändert werden, durch den Abbau von Ungleichheiten und einen möglichst egalitären, von jeder Herkunft unabhängigen Zugang aller zu Bildung, Beschäftigung und Eigentum.
Der Autor schlägt zum Beispiel eine globale Steuer von 2% auf Vermögen von mindestens 10 Millionen Euro vor, um in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur der ärmsten Länder zu investieren. In Bezug auf die westlichen Länder wiederholt er seine alten Forderungen. Ein Grundeinkommen, eine Beschäftigungsgarantie und eine progressive Einkommen-, Vermögen- und Erbschaftssteuer, die bei den Reichsten am meisten abschöpfen soll. Piketty beharrt auch auf seiner Idee, jedem Bürger zum 25. Geburtstag einmalig 60% des Durchschnittsvermögens auszuzahlen. In Frankreich wären das 120.000 Euro. Das verschaffe auch den Ärmeren Sicherheit und ein Startkapital, um ein kleines Unternehmen zu gründen oder eine Wohnung zu finanzieren. Langfristig schwebt ihm ein partizipativer, dezentraler, selbstverwalteter und ökologischer Sozialismus vor, der das Marktprinzip zurückdrängen soll.
Namentlich Grundgüter wie Erziehung, Gesundheit, Kultur, Verkehr oder Energie sollten außerhalb der Marktsphäre produziert werden, im Rahmen politischer, kommunaler, genossenschaftlicher und nicht gewinnorientierter Strukturen. Nichts spricht im Übrigen dagegen, über Systeme nachzudenken, die keinerlei Eigentum kennen.
Pikettys Buch changiert zwischen einer Umverteilungs- und Sozialstaatspolitik, die alte sozialdemokratische Traditionen radikalisiert, und eher utopisch-sozialistischen Ideen. Die Verbindungslinien zwischen beidem bleiben aber vage. Auch sieht Piketty zwar, dass er stärker zwischen den verschiedenen politischen und kulturellen Milieus der verschiedenen Klassen und Schichten differenzieren muss, statt nur von Ober-, Mittel- und Unterklassen zu sprechen. Seine Ansätze dazu bleiben aber bescheiden. Da er beansprucht, Bürgern Argumente für den Kampf gegen ungleiche Verhältnisse an die Hand zu geben, wäre es aber doch auch ratsam gewesen, er hätte sich direkt mit seinen Kritikern auseinandergesetzt. Insofern bekommt der Leser mit diesem Buch einen gut lesbaren Überblick über Pikettys Ideen in die Hand, der sein Denken greifbarer macht, aber auch seine Baustellen offenbart.
Meint Martin Hubert über das Buch von Thomas Piketty. Eine kurze Geschichte der Gleichheit. Stefan Lorenzer hat es aus dem Französischen übersetzt und C.H. Beck verlegt. 264 Seiten kosten 25 Euro. Soziale Ungleichheit beschäftigt auch Hannelore Bublitz in ihrem Buch »Die geheimen Codes der Erben«. Und kein Wunder, hat die Soziologin dafür auch die Theorien des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty parat, dessen neues Buch wir Ihnen ja gerade vorgestellt haben. Hannelore Bublitz interessiert dabei, wie Vererbtes die Gesellschaft beeinflusst. Grund, Immobilien, Kapital, keine Frage. Materielle Erbschaften können ziemlich hilfreich für Nachkommen sein, ein angenehmes Plätzchen im Leben und der Gesellschaft zu finden. Aber Bublitz geht es mehr um psychisches Kapital. Lebenshaltungen zum Beispiel oder Denkschemata, aber auch Fertigkeiten, die durch die Generationen weitergegeben werden und sich in Kopf und Körper einlagern, ohne dass sie selbst groß wahrgenommen werden. Das gilt für Normalos ebenso wie für Mitglieder der sogenannten gesellschaftlichen Eliten. Was daraus folgt, das erzählt Ihnen jetzt Martin Tschechne, der das höchst vielseitige Buch gelesen hat.
Taxifahrer sind bewährte Psychologen. Sie kennen das Leben. Also ist es nicht ungewöhnlich, dass ihr Urteil reproduziert wird in Reportagen und Romanen, manchmal sogar in soziologischen Essays. Da sitzt also ein junger Schnösel, ein Held des Romans American Psycho von Bret Easton Ellis, in einem New Yorker Yellow Cab und sonnt sich in seiner eigenen Größe. Ich bin ein Aktivposten der Gesellschaft. Ich habe ein eigenes Apartment in Manhattan, ein Haus in den Hamptons. Bis der Mann am Steuer, ein Afroamerikaner, ihn unterbricht. Nicht du, Junge, brummt er, deine Eltern. Das kurze Zitat belegt gut, wie die Soziologin Hannelore Bublitz ihr Thema, die verborgenen Codes der Erben, einkreist. Von allen Seiten. Neugierig und überzeugend. Natürlich zitiert sie, wie es sich für eine Abhandlung über Kapital und Kultur, über Macht und die Mechanismen ihrer Weitergabe gehört, die großen und einschlägigen Theorien. Von Karl Marx bis zum französischen Ökonomen Thomas Piketty, Pierre Bourdieu und Jürgen Habermas, den Kulturwissenschaftler Josef Vogel oder den Soziologen Andreas Reckwitz. Aber immer wieder öffnet sie ihre wissenschaftliche Analyse auch der Literatur. Neben Alice etwa den Romanen eines Franz Kafka oder Michel Houellebecq oder sogar der amerikanischen Fernsehserie Billions. Weil genau dort, in der fiktiven Verdichtung, die Unterströmungen der Gesellschaft zu beobachten sind, wie in einem Tiefseeaquarium.
Neben dem materiellen Erbe sind es immaterielle, soziale und symbolische Lern- und Übertragungsprozesse, die das soziale Erbe und die soziale Position durch Abgrenzung, Klassifikationskämpfe und Unterscheidungsvermögen als komplexes Arrangement von Dispositiven erzeugen und Dispositionen hervorbringen.
Sicher geht es um die Million auf dem Konto, um die Villa, das Aktienpaket, damit um die Ungerechtigkeit der Verteilung und die gesellschaftliche Schieflage, die sich von Generation zu Generation fortschreibt und längst bedrohliche Formen angenommen hat. Es geht aber auch um das ausgeblichene Fotoalbum, um die Angst vor einem unberechenbaren Vater, das überzogene Konto, die Beerdigungskosten.
Etwas wird immer vererbt, auch wenn es nur wenige Habseligkeiten sind. Und selbst wenn es materiell nur wenig ist. Was bleibt und sich in Kopf und Körper einlagert, sind Lebenshaltungen, psychisches Kapital, Denkschemata, quasi in den Körper eingewachsene Formen symbolischer Macht, die weitergegeben werden.
Das Resultat ist für Hannelore Bublitz eine Refeudalisierung der Gesellschaft, eine Trennung durch Gräben, die durch jedes neuerliche Erbe ein Stück tiefer werden. Hier prekarisierte Arbeit und öffentliche Verarmung, dort eine Klasse der Privilegierten, der Eigentümer, oft ohne jegliches Zutun. Den Unterschied machen die Codes und Connections, auf denen Macht und Reichtum beruhen. Umgangsformen, guter Geschmack, ein Tonus der Gewissheit, Symbole der Macht, erkennbar oft nur für den, der die Rituale absolviert hat. Sie sind in keinem Kanon festgeschrieben, in keinem Lehrgang zu erwerben, aber sie sind essentiell. Wer sie nicht mit auf den Weg bekommen hat, der trägt schon am Start Schuhe mit Betonsohlen.
Das Beherrschen eines ganz bestimmten Zeichensystems, Dinge, Haltungen und Fertigkeiten, sichern den gesellschaftlichen Eliten Macht. Es spielt denjenigen in die Hände, die die Magie der Rekrutierung von Eliten und deren Codes beherrschen. Wer die falschen Codes besitzt und die der Privilegierten nicht dekodieren kann, ist automatisch draußen.
Der amerikanische Traum, durch Leistung und Wettbewerb alle Barrieren zu überwinden, er ist widerlegt durch ein System, das immer neue, immer mysteriösere Barrieren errichtet, um die Kreise der Macht zu schützen. Das Versprechen, in breit organisierter Bildung Aufstieg und Wohlstand für alle zu ermöglichen, nur noch ein Mythos. Und was ist mit dem exhibitionistischen Bling-Bling derer, die im Internet Millionen gemacht haben? Was mit den präzisen Regieanweisungen, mit denen Influencer ihren blindgläubigen Followern im Netz den Weg zu Selbstoptimierung, Schönheitsoperation und Reichtum weisen? Bublitz winkt ab. Leere Versprechungen. Sie beweisen allenfalls ihr Gegenteil. Das System hat seine Grenzen erkannt und erreicht, schließt die Soziologin also mit einem Achselzucken. Und wenn sie nicht das letzte Kapitel ihres Essays dem traurigen Laurent Claude gewidmet hätte, der als Held des Romans Serotonin von Michel Houellebecq sein ganzes Leben als sinnlos und leer empfindet, weil alles schon durch Erbschaft vorgegeben war, vielleicht wäre in solcher Resignation sogar so etwas wie ein Funken Optimismus zu erkennen.
Martin Tschechne las für Andruck das Buch der Soziologin Hannelore Bublitz, Die verborgenen Codes der Erben, über die soziale Magie und das Spiel der Eliten. Es ist im Transkriptverlag erschienen, 225 Seiten gibt's für 27 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, wie nah und wie viele Menschen auf einmal man an sich heranlässt, aber auch wie wir arbeiten. Stichwort Homeoffice. Ein großes Thema für all die, die den Luxus hatten und haben, überhaupt von zu Hause aus arbeiten zu können. Die einen empfanden es als befreiend, ungestört arbeiten, produktiv sein. Anderen aber erging es da anders, weil sich auf einmal die Arbeit auch im Privatleben breit machte. Der informelle Austausch mit Kollegen an der Kaffeemaschine zum Beispiel oder beim Mittagessen auf der Strecke blieben. Zeit also für eine Zwischenbilanz, bevor der Herbst womöglich mit einer neuen Runde von Distanz vor der Tür steht. Was soll von dieser Form des Arbeitens bleiben? Weil es sie einfacher macht. Und was kann wieder weg? Genau diese Fragen hat sich auch die Journalistin Sarah Peschke gestellt, die beim Magazin der Süddeutschen als Digitalredakteurin arbeitet, zwei Kinder hat und das Thema eben auch persönlich erlebt und kennt. Ihr Buch mit dem Titel »Wie wir arbeiten wollen« hat mein Kollege Christian Rapansel gelesen. Er hat sie gefragt, was sie von der Warnung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hält, dass wir in der Pandemie nämlich verlernen könnten, Arbeit und Freizeit zu trennen. Und er wollte wissen, um welche Entgrenzungen es genau dabei geht.
Das sind Gefahren, die durch die Digitalisierung schon viel früher gekommen sind. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Psychologin gesprochen und die hat diesen schlauen Satz gesagt, früher war die Arbeit ein Ort. Heute ist die Arbeit eine Sache, die ich überall mit hinnehmen kann. Und ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen. Egal, ob es um die Arbeit mit dem Smartphone geht, ob es um einen Laptop geht. Wir sind durch die Digitalisierung so mobil geworden in unserer Arbeit. Wir können also auch aus der Alpenhütte arbeiten, wenn wir dort WLAN haben. Aber sie bewirkt eben auch, dass diese örtliche, räumliche Trennung von der Arbeit wegfällt und dadurch verschwimmen Grenzen. Und das ist das größte Problem im Homeoffice.
Und das hat ja auch diese Kehrseite, die Sie beschreiben, dieses dauerschlechte Gewissen. Immer sich nicht sicher zu sein, ob die anderen jetzt vielleicht denken, dass ich gar nicht wirklich arbeite. Wie wirkt sich das auf? Was haben Sie da vielleicht auch selber erlebt?
Ja, das war im Prinzip, dieses Gefühl war Ausgangspunkt für die Überlegungen, die dann im Buch Niederschlag gefunden haben. Und zwar das Gefühl, dass man ständig arbeiten kann, aber nicht muss, weil man ja nicht physisch gesehen wird. Dieses Gefühl hat bei den meisten von uns im Team zu so einer Unsicherheit geführt und einem vorauseilenden Gehorsam, hatte ich das Gefühl. Also wir haben uns beispielsweise in unseren Chats, über die wir kommunizieren, immer nur noch abgemeldet mit den Worten, ich mache mal ganz kurz Pause.
Ganz
oder
kurz.
Ganz kurz, ich bin nur ganz schnell einkaufen. Früher im Büro hat man das Büro ja auch verlassen, für eine Mittagspause, für einen Arzttermin oder ähnliches. Und jetzt war aber immer dieses Gefühl dabei, wer weiß, ob die anderen denken, ob ich von meinem Termin oder von meinem Einkauf überhaupt wirklich zurückkehre. Das kann ja niemand kontrollieren. Ich könnte theoretisch ja auch Teams auf dem Handy aufmachen und irgendwo anders sein.
Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Sie zitieren auch da wieder Zahlen, Untersuchungen, dass die Zahl der Überstunden trotz Kurzarbeit im ersten Pandemiejahr massiv angestiegen ist. Das heißt, die Produktivität ist im Homeoffice aus Sicht der Unternehmen eigentlich ziemlich gestiegen.
Genau, die Produktivität ist gestiegen. Das haben ganz viele Unternehmen in den ersten Untersuchungen seit Beginn der Pandemie gesagt. Jetzt kam aber zuletzt eine Studie raus, die gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht wirklich die Produktivität an sich, also sozusagen die Effizienz pro Zeit, sondern die Menschen haben einfach länger gearbeitet. Es ist einfach eine viel höhere Arbeitszeit pro Tag und dadurch schafft man automatisch mehr.
Weil es diese kleinen Dinge sind, wie die Mittagspause, die ich nicht mehr mit Kollegen verbringe, sondern alleine zu Hause auf dem Balkon sitze, naja, da mache ich eben nur 10 Minuten Pause oder ich hänge eben abends noch ein bisschen was dran. Sie zitieren da eine Psychologin, die sagt, unter diesen Stresssituationen Pausen muss man dann machen, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat. Klingt erstmal lustig, wir ahnen, was damit gemeint ist, aber wir tun es natürlich trotzdem nicht. Jetzt haben Sie ein paar Tipps, ein paar Kniffe in Ihrem Buch versammelt. Was kann man tun, um sich selbst dazu zu bringen, vielleicht doch die Pausen zu machen, die man machen sollte?
Ich glaube, das Wichtigste, was man tun muss, ist, dass man sich bewusst macht, dass Pausen dazugehören, um etwas zu schaffen. Das Bild vom Leistungssportler hilft da ganz gut, ne? Oder von der Leistungssportlerin. Es ist klar, man kann nur dann wirklich seine beste Leistung und seine Leistungsfähigkeit abrufen, wenn man sich zwischendurch Pausen gönnt, in denen man regeneriert, in denen man wieder Kraft schöpft. Anders ist es gar nicht möglich. Und das Gleiche gilt auch für den Kopf. Wir müssen die Pause als Bestandteil unserer Arbeitskraft verstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir das verstanden haben, dann gibt es natürlich so ganz klassische Zeitmanagement-Tricks, wie beispielsweise jede Stunde 5 Minuten Pause einplanen und alle 3 Stunden eine längere. Aber ganz wichtig ist, wir müssen es verstehen, wie relevant eine Pause ist. Und wir müssen sie als festen Termin in unserem Arbeitstag verankern.
Momentan kommt von oben, wir haben zum Beispiel Interviews gehört mit dem Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Sigrid Russwurm, der fordert eine 42-Stunden-Woche und der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, auch der fordert eine längere Wochenarbeitszeit. Sind die alle auf dem falschen Dampfer?
Ich glaube, man muss differenzieren. Die Anzahl der Arbeitsstunden, die beispielsweise an einem Fließband verrichtet werden, sind nicht gleichzusetzen mit Arbeitsstunden, die im Homeoffice verrichtet werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 8-Stunden-Tag oder die 40-Stunden-Woche im Homeoffice oder in einem Büro eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es viel mehr um aufgabengebundene Arbeitszeit gehen sollte. Aber es ist klar, dass in bestimmten produktiven Wirtschaftszweigen ein Mehr an Arbeitszeit pro Woche auch ein Mehr an Outcome bedeutet. Aber trotzdem ist natürlich diese Forderung total zynisch, weil diejenigen, die jetzt schon viel gearbeitet haben, sollen noch mehr arbeiten. Also nein, falscher Dampfer, ganz sicher.
Sie schauen auch in andere Länder und finden da Vorbilder, Pausen, die üblich sind, wie in Frankreich, in Schweden auch oder in Großbritannien oder auch Modelle mit 4-Tage-Wochen oder 6-Stunden-Tage, weil eben auch Untersuchungen ergeben haben, dass sich auch an einem 8-Stunden-Tag eigentlich niemand länger als 3 Stunden durchgehend konzentrieren kann. Und noch eins macht vielleicht Hoffnung, nämlich eine Generation, die, glaube ich, in Personalabteilungen ziemlich verhasst ist, die Generation Z. Die nicht mehr sagen wie die Vorgängergeneration noch, ach, wir wollen alles möglichst flexibel, sondern die wollen klare Grenzen, die stellen klare Forderungen auch ans Management. Kommt da eine Generation, die Vorbild ist für uns alle?
Ich glaube schon, dass sie in bestimmten Teilen Vorbild sein kann. Im Gegensatz zu den Millennials, zu denen ich gehöre und denen eben die berufliche Verwirklichung extrem wichtig ist, sehen viele der Generation Z sehen das anders. Für die ist ein erfülltes Leben, auch der Raum für Freizeit und anderes als Arbeit, ist ihnen extrem wichtig. Das bedeutet für die nicht, dass sie in total flexible Arbeitsmodelle übergehen wollen, sondern die wollen feste Struktur, um eben das Privatleben zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns abschauen können, ja.
Feste Strukturen können das Privatleben schützen. Die Journalistin Sarah Peschke. Der Titel ihres Buches heißt »Wie wir arbeiten wollen – über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung«, ist bei HarperCollins verlegt und zählt 160 Seiten. Preis 15 Euro. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit ihr darüber gesprochen. Den ersten Satz von Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, dürfte wohl fast jede oder jeder zitieren können. Aber was bedeuteten der und auch die anderen Artikel genau? Für Laien, aber auch für juristisch geschulte Leserinnen und Leser ist es oft nicht einfach, die Gesetzessprache zu verstehen, weil vieles so abstrakt formuliert ist. Kommentare sollen deshalb helfen, die Bedeutung richtig beurteilen zu können. Und natürlich ist so eine Beurteilung nie ganz frei von Überzeugungen und Einstellungen des jeweiligen Kommentators. Der CH Beck Verlag hat in seiner juristischen Sparte einen solchen Kommentar, um den es in der vergangenen Woche viel Wirbel gab, weil herauskam, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der immer wieder mit umstrittenen Positionen unter anderem zur Migrationspolitik von sich reden macht, dort ausgerechnet einen Kommentar schreiben soll zum Grundrecht auf Asyl. Das soll zwar mittlerweile vom Tisch sein, wie es aber generell ausgeht, ist noch nicht klar. Klar aber ist, in der Sachbuchsparte des Verlags ist gerade ein äußerst lesenswertes Buch ebenfalls zum Grundgesetz erschienen. Der Kopf dahinter ist der Jurist und Publizist Georg M. Oswald. In dem von ihm herausgegebenen Band blicken knapp 40 Autorinnen und Autoren ganz persönlich auf die Verfassung und die meisten haben mit Jura wenig am Hut. Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar, lautet so auch der Titel und Peggy Fiebig hat das Buch gelesen.
Ein feuilletonistisch pointiertes Herangehen habe er sich von den Autoren gewünscht, schreibt Georg M. Oswald im Vorwort.
Und ein anderer aktueller Aspekt ist der, dass mir doch es so erscheint, als würden die westlichen Demokratien, was ihre Legitimität und ihre Selbstlegitimation betrifft, in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend in die Defensive geraten. Das heißt durch rechtspopulistische Strömungen, aber auch durch andere Formen der Kritik, die hinterfragen, ob denn diese Demokratien, die für sich ja doch schon auch sehr selbstbewusst hohe Ansprüche reklamieren, also auch ethischer Art, ob das denn so gerechtfertigt ist. Und es soll jetzt keine Verteidigungsschrift für das Grundgesetz sein, sondern im Gegenteil gerne auch eine kritische Befragung.
Im Gegensatz zu einem klassischen Grundgesetzkommentar kommen bei Georg M. Oswald überwiegend Nichtjuristen zu Wort. Darunter der Frankfurter Schriftsteller Martin Mosebach, die ungarische Autorin Teresa Mora, die ostdeutsch geprägte Schriftstellerin Grit Poppe. Zahlreiche Journalisten, zum Beispiel Patrick Barners von der FAZ, Andrean Kreie und Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung und Ioma Mangold von der Zeit, haben für den Kommentar geschrieben. Und auch einige Juristen finden sich unter den Autoren. Unter anderem der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle und die frühere Richterin des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte Angelika Nussberger. Die Schriftstellerin Annette Pehnt beweist, dass man sich Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, auch in lyrischer Form nähern kann. Herausgekommen ist eine Sammlung ganz unterschiedlicher, sehr persönlicher Perspektiven auf die Verfassung. Georg M. Oswald.
Ich glaube, dass in einer Demokratie es sinnvoll wäre, wenn möglichst viele Menschen, die selbst keine Juristen sind, doch eine relativ genaue Vorstellung davon haben, was eigentlich im Grundgesetz steht. Und ich glaube auch, dass man am besten gar nicht nur über das Grundgesetz reden sollte und reden dürfen sollte, wenn man selbst Jurist ist, sondern eben auch, wenn man Schriftsteller ist, wenn man Journalist ist oder wenn man als Jurist versucht, so zu schreiben, dass das Publikum das verstehen kann, das allgemeine Publikum.
Eher emotional als juristisch nüchtern werden die Normen des Grundgesetzes dem Leser nahegebracht. Zum Beispiel, wenn Hertha Müller die Bedeutung der Menschenwürde, die durch Artikel 1 geschützt wird, anhand ihrer Diktaturerfahrungen aus der Sozialistischen Republik Rumänien verdeutlicht.
Das meiste, was ich über Freiheit und Würde gelernt habe, habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt. Diese Mechanismen zu beobachten, und etwas anderes bleibt einem ja in der Unterdrückung nicht übrig, ist wie die Spiegelschrift der Freiheit zu entziffern. Das Deutlichste, was ich gelernt habe, kann ich ganz einfach sagen. Freiheit und Würde sind immer ganz konkret.
Ein dagegen uneingelöstes Versprechen der Verfassung hat die in Westdeutschland aufgewachsene Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn im Artikel 7, der das Schulwesen regelt, ausgemacht. Der Verantwortung, die der Staat hier übernommen habe, werde ja nicht gerecht, beklagt Hahn. Soziale Ungleichheiten würden nicht beseitigt, sondern vertieft. Auf den gesellschaftlichen Wandel bereite der Staat die Kinder nicht ausreichend vor und insgesamt hake es an einem flexiblen und leistungsfähigen Schulwesen. Noch immer. Nicht jeder Artikel hat einen eigenen Text erhalten. Das hätte bei den rund 200 Artikeln auch den Rahmen gesprengt. So werden dort, wo es um die Organisation des Staates und seiner Organe geht, teilweise ganze Abschnitte thematisch zusammengefasst. Bei Artikel 3 dagegen erhält jeder der drei Absätze eine separate Analyse. Der Gleichheitsgrundsatz, die Geschlechtergleichstellung und das Diskriminierungsverbot. Selbst bei auf den ersten Blick sperrigen Materien gelingt es, diese zugänglich und anschaulich dem Leser näher zu bringen. So schreibt Benjamin Lahusen, Professor für bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte, in seinen Fundstücken zum deutschen Föderalismus vom, Zitat, vornehmen Band des Bundes, das sich im Laufe der Jahre in einem undurchsichtigen Gestrüpp von Visionen, Erfolgen, Fehlschlägen, persönlichen Entscheidungen und Launen des Weltgeistes verheddert.
Wer den Föderalismus im Grundgesetz freilegt, stößt nicht nur auf die Patina der abendländischen Philosophie. Die sperrige Realität hat auch hier ihre Hinterlassenschaften abgeladen. Die Regeln zum Föderalismus wirken mitunter wie ein flüchtig sortierter Zettelkasten der Staatsorganisation. Ein paar versprengte Grundrechte haben sich hierher verirrt, genau wie das rechtlich eigentümlich unverbindliche Staatsziel. Einige Karteikarten sind seit 1949 unverändert, viele wurden mehrfach überschrieben, manche sind verschwunden, andere neu hinzugekommen.
Den meisten im Band enthaltenen Texten ist anzumerken, dass sie in den vergangenen 2 Jahren entstanden sind. Es wird deutlich, welche Kraft der verfassungsrechtliche Rahmen, den das Grundgesetz bietet, gerade in Krisenzeiten entwickelt. Nicht zuletzt die Pandemie hat eine neue Intensität der verfassungsrechtlichen Diskussion in die Öffentlichkeit gebracht. Wie weit reicht die persönliche Freiheit des Einzelnen? Wie weit das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Wie weit darf der Staat gehen beim Kampf gegen Falschnachrichten? Und wie viel andere Meinung muss, um ein Modewort zu nutzen, ausgehalten werden? All diese Fragen werden buchstäblich auf der Straße debattiert. Auf die Verfassung berufen sich alle. Jene, die die bundesrepublikanische Demokratie nachdrücklich verteidigen, aber auch jene, die sie kritisieren, und sei es aus dem Parlament selbst heraus. Das Grundgesetz deshalb weiter lebendig zu halten, das ist der Appell der Autoren. Das Grundgesetz ist ein großes Versprechen. Für seine Einlösung bleiben wir selbst verantwortlich, schreibt Georg M. Oswald. Der von ihm zusammengestellte Band bietet dazu lesenswerte Anregungen. Für Nichtjuristen, aber durchaus auch für Juristen.
Peggy Fiebig las für Andruck das Buch von Georg M. Oswald mit dem Titel Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar. Verlag CH Beck, 381 Seiten, Preis 26 Euro. Ist ein Kind erstmal geboren, erfüllt sich damit für viele oft ein persönlicher Lebenswunsch. Und die ganze Familie steht Kopf. Aber wie steht es um die politische Dimension? Wer sollte eigentlich ein Kind oder Kinder bekommen und wer bitte lieber nicht? Und welche Geburtenrate ist eigentlich hoch und welche niedrig? Und warum überhaupt sind demografische Daten so wichtig? Wie Kinder machen und Kinder kriegen in die Bevölkerungspolitik hineinspielen? Was sie für Macht- und Herrschaftsverhältnisse einzelner Länder bedeuten, das beschäftigt die Soziologin Sandra Schulz von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In ihrem Buch »Die Politik des Kinderkriegens« will sie zeigen, wie hoch umkämpft dieses Feld eigentlich ist. Und Ramona Westhof hat ihr Buch gelesen.
Susanne Schulz beschäftigt sich in ihrem Band »Die Politik des Kinderkriegens« mit den keinesfalls einfachen Machtfragen, die auf politischer Ebene mit dem Thema verknüpft sind. Sie selbst fasst diese hochkomplexen Fragen folgendermaßen zusammen.
Welche Kinder sollten von wem und wo geboren werden und welche besser nicht? Und wie wird mit den zukünftig in Klammern nicht geborenen Menschen heute Politik gemacht? Die Fragen verweisen auf verschiedene Dimensionen in der Gesellschaftlichkeit des Kinderkriegens, die trotz all ihrer Brisanz weiterhin ein wenig gesellschaftskritisch bearbeitetes und durchdrungenes Themenfeld sind.
Das Buch zeigt, wie innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, etwa in der Entwicklungszusammenarbeit, Politik sowie Lobbyvereine versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, wer Kinder bekommt und wer nicht. Denn nicht alle zukünftigen Kinder sind erwünscht. Häufig genug kommen hier rassistische oder klassenhierarchische Zuschreibungen zum Tragen, wie der Band an vielen Stellen ausführt. Zunächst aber macht Schulz deutlich, wie seit etwa Mitte der 1990er demografisches Wissen vermehrt zur relevanten Größe wurde.
Eine schrumpfende und alternde Nation treibt seit über zwei Jahrzehnten sehr unterschiedliche politische Kräfte in Deutschland um. Demografische Prognosen und Sachzwänge boten sich verstärkt als scheinbar neutrale Grundlage für Politikberatung und Expertise an, sei es in der Familien-, Migrationspflege- oder Rentenpolitik. Vieles wurde im Rahmen dieser Entwicklungen zu einer demografischen Frage.
Der vermeintlich alternden Gesellschaft wollte man folglich ab Mitte der 2000er mit einer neuen Geburtenpolitik entgegenwirken. Die allerdings, so zeigt der Band anhand einiger Beispiele, vor allem Familien der Mittelschicht animieren sollte, mehr Kinder zu bekommen. Durch einkommenunabhängiges Elterngeld, reproduktionsmedizinische Angebote oder Steuerfreibeträge für die Kinderbetreuung. Während, wie Schulz vorrechnet, Eltern mit geringeren Einkommen de facto weniger Geld bekamen. An anderer Stelle untersucht der Band die programmatischen Familienberichte der Bundesregierung. Daran lasse sich etwa festmachen, dass durch Geburten- und Familienpolitik auch neue Arbeitskräfte geschaffen werden sollten. Sei es dadurch, dass Mütter nach der Geburt schneller in den Job zurückkehrten oder durch die Kinder selbst. Ersteres wolle man unter anderem durch Zeitpolitik erreichen, also etwa mehr Flexibilität im Job. Allerdings könnten auch hiervon nicht alle Familien gleichermaßen profitieren.
Alleinerziehende, Eltern mit keinem oder nur prekärem Aufenthaltsstatus und ohne Arbeitserlaubnis, in befristeten Arbeitsverhältnissen oder im Niedriglohnsektor Beschäftigte, sowie Eltern, die auf kein ausgeprägtes soziales oder großfamiliäres Netzwerk zurückgreifen können, werden massiv benachteiligt. Zudem geht die bessere Koordination von Zeit mit einer Entgrenzung der Arbeitszeit derer einher, die für die Vereinbarkeit in Familien sorgen, Hausangestellte, ErzieherInnen, Angestellte in Geschäften oder Behörden.
Die zweite Hälfte des Buches beschäftigt sich schließlich mit globaler Geburtenpolitik. Mit Blick auf die Weltbevölkerung werde eine hohe Geburtenrate häufig negativ betrachtet. Diese trage etwa zum vermehrten Verbrauch von Ressourcen und zur Klimakrise bei. Klimapolitische und rassistische Argumentationen würden dabei mitunter vermischt, mal implizit, mal explizit. Häufig würden vor allem hohe Geburtenraten in Ländern des globalen Südens, speziell in afrikanischen Ländern, als problematisch angesehen. Die Kategorie Alter helfe hier, rassistische Untertöne gewissermaßen zu kaschieren. Länder, deren Bevölkerung zu alt sei, wie Deutschland, bräuchten mehr Geburten. Für Länder wie etwa Ruanda mit deutlich jüngerem Bevölkerungsdurchschnitt gelte allerdings das Gegenteil.
Eine Erfolgsstory deutscher Entwicklungspolitik ging 2011 durch die Medien. In Ruanda habe die nun abgeschlossene Hilfe im Gesundheitssektor dazu beigetragen, die Geburtenraten von 6 auf 4,5 Kinder pro Frau zu senken. und die Rate der NutzerInnen moderner Verhütungsmittel sei von 10% im Jahr 2005 auf 45% in 2010 gestiegen. Ruanda sei insofern ein Musterland dafür, wie man das Problem Afrikas Bevölkerung explodiert und dessen Folgen Hunger, Armut, Umweltzerstörung angehen könne.
Zuletzt zeigt der Band, wie große Pharmafirmen von dieser Politik profitieren und gezielt Einfluss nehmen, um beispielsweise Hormonimplantate zur Verhütung mit staatlicher Unterstützung oder mitfinanziert von Stiftungen im globalen Süden zu verkaufen. Kinderkriegen ist also innenpolitisch wie außenpolitisch ein brisantes und hochumkämpftes Thema, an dem sich viele Machtmechanismen deutlich machen lassen. Das Buch zeigt das ausführlich, indem es immer wieder Bezug nimmt auf reale Familien- und Entwicklungspolitik, die soziale Ungleichheiten nur bisweilen vermindern. Sie meistens jedoch eher verstärken.
Ramona Westhof über das Buch von Susanne Schulz, Die Politik des Kinderkriegens, zur Kritik demografischer Regierungsstrategien. Es ist bei Transkript verlegt, zählt 236 Seiten und kostet 39 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. In der nächsten Woche beschäftigt uns unter anderem ein Sammelband, der erstmals Schlüsseltexte des Abolitionismus auf Deutsch versammelt. Ein theoretischer Ansatz, der ein Stück bekannter geworden ist in Deutschland im Zuge der Black Lives Matter-Proteste nach der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten vor rund 2 Jahren. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens ausgerechnet jetzt schließt, schauen Sie doch mal in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.